Vis-à-vis.
So eine Ahnengalerie macht schon was mit einem, oder?
Auf jeden Fall. Es ist eine große Ehre. Nicht nur aufgrund der vorherigen Personen, die diese Medaille bekommen haben, sondern eben auch die Namensträger. Martin Buber und Frank Rosenzweig sind natürlich auch zwei ganz besondere Persönlichkeiten gewesen in Bezug auf ihre Arbeit, Dialog und Frieden. Und das ist etwas, was uns beide natürlich total gefreut hat.
Sie sind Frankfurterin, Kind einer Einwandererfamilie. Sie sind Muslima. Ihr Mann ist Israeli gebürtig, Jude. Jetzt bekommen sie einen Orden für Verständigung. Israels Premier Netanyahu sagt zu Ehen wie ihrer, das ist ein stiller Holocaust. Was macht das mit Ihnen? Nehmen Sie das gelassen, sportlich oder regt Sie sowas auf?
Man muss dazu sagen, dass das Netanyahu in Bezug auf jüdisch-nicht-jüdische Ehen sagte. Und das heißt, das, was er meinte, ist, je weniger in Anführungsstrichen echte jüdische Paare es noch gibt, entsprechend wird es immer weniger Juden geben. So. Klar, also wer Netanyahu und seine Rhetorik inzwischen weiß, das soll natürlich provozieren und das tut es ja auch. Ich würde auch sagen, dass viele in der jüdischen, aber auch in der muslimischen Community eine muslimisch-jüdische Ehe nicht gerne sehen. Wir erfahren, seitdem wir ein Paar sind, viel Hass und Hetze und Kritik, mal netter verpackt vielleicht, aber es gibt schon sehr viel Nachfragen, sage ich jetzt mal, und Irritationen, ob das denn Sinn macht, ob das gut ist, was das für die künftigen Generationen bedeutet und so weiter und so fort.
Sie haben über Ihre Erfahrungen in einer jüdisch-muslimischen Familie in der FAZ eine Kolumne, Muslimisch-Jüdisches Abendbrot. Das ist jetzt auch als Buch erschienen. Der Untertitel, der heißt Das Miteinander in Zeiten der Polarisierung. Und was, glaube ich, allen zuerst bei dem Thema Polarisierung einfällt, das ist Gaza, also das Massaker der Hamas vom 7. Oktober und der Vernichtungskrieg gegen Hamas durch das israelische Militär mit Zehntausenden von Toten. Sie schreiben in Ihrem Buch, ich verkürze es jetzt mal, die pro-palästinensischen Standpunkte bekommen ein staatliches Auftrittsverbot in Deutschland. Und pro-israelische Veranstaltungen werden wiederum von pro-Palästinenser-Demonstranten gewaltsam gesprengt. Also es gibt so eine Art Boykottbewegung, aber von beiden Seiten. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich dazwischen eine Mitte? Und wenn ja, wie groß, glauben Sie, ist denn diese Mitte in Deutschland?
Sehr klein, viel zu klein. Sie haben schon richtig gesagt, wenn man an Polarisierung und Debatte denkt, dann ist aktuell die Nahostdebatte eine von vielen. Seit dem 7. Oktober, seit dem Massaker der Hamas und dem anschließenden Gazakrieg, ist diese Polarisierung auf eine Art deutlich geworden, wo wir auch schon wirklich zum Teil den Kopf geschüttelt haben. Wir, meine ich, Maron und ich. Denn die Eskalation davor und Kriege und Konflikte, sei es im Mai 2021 oder davor, als damals Trump zum Beispiel, ne, die Botschaft verlegt und so weiter. Also wir haben immer wieder erlebt, wie stark Ereignisse vor Ort hier uns bewegen. Und viel zu schnell wird so reflexhaft eine Partei genommen. Ne? Also manchmal ist es für mich doch auch ungreifbar, warum es so wenige Menschen gibt, die sagen, ich bin pro-palästinensisch und pro-israelisch zugleich. Denn es ist fast schon irgendwie eine Banalität festzustellen, dass die Zukunft der Palästinenser die Zwillingsschwester ist von den Zukunft der Israelis. Also es kann nur eine Lösung geben, wenn es beiden Völkern gut geht. Punkt. Das ist kein Kitsch. Das ist ein bisschen realistischer als zu sagen, from the river to the sea, nur Palästina oder nur irgendwie Israel. Also ich meine, man muss dazu sagen, die extremistischen Kräfte gibt es eben auf beiden Seiten. Insofern, die Nuancen, die Zwischentöne fehlen total. Das hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass die mediale Berichterstattung hier schon Schwächen auch aufweist. Es gibt wenig Resonanz aus der israelischen Gesellschaft, also israelisch-palästinensischen Gesellschaft auch. Wir wissen hier sehr wenig darüber, wie zum Beispiel Friedensinitiativen, Dialoge und so weiter und so fort funktionieren. Gibt es da auch Menschen, die daran glauben, die irgendwie daran arbeiten? Ja, die gibt es. Also wenn man nur die Nachrichten hier konsumieren würde, wirklich nur und nur, dann würde man denken, oh Gott, auch die Menschen dort würden sich am liebsten gegenseitig umbringen. Aber das wird der Realität nicht gerecht.
Sie wollen jetzt wieder einen Resonanzraum schaffen. Reflexe und Reflexionen heißt ein Workshop-Format der Berliner Festspiele, was Sie mit Ihrem Mann gemeinsam zum zweiten Mal jetzt kuratieren. Sie haben auf der anderen Seite aber auch schon bei vielen Veranstaltungen Anfeindungen erlebt. Erwarten Sie da auch Zoff?
Nein, weniger. Beziehungsweise eigentlich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, nein, wir erwarten keinen Zoff. Wir haben im Juni schon mal diese Thementage veranstaltet, da ging es um die Nahostdebatte. Und ja, im Juni, wer sich zurückerinnert, weiß, da waren die Gemüter auch noch etwas erhitzt, das war noch alles viel emotionaler, der Gaza-Krieg, die Geiseln und das Warten auf, wer wird befreit, wer nicht und so weiter. Also das ist ja alles irgendwie eine sehr intensive Zeit gewesen. Man muss dazu sagen, auch damals gab es keine Anfeindungen und keine Hetze. Klar, im Social Media auf jeden Fall. Wir werden immer wieder markiert, wir kriegen Nachrichten, werden beschimpft, entweder als Antisemiten oder als Rassisten, je nachdem, wer uns wohin irgendwie gerne sozusagen einordnen möchte. Aber es hat funktioniert. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass auch viele Menschen zu uns gekommen sind und auch danach noch E-Mails geschrieben haben, gesagt haben, es war gut, einen Raum zu erleben, wo sie das Gefühl hatten, auch mal alles sagen zu können, ohne direkt an den Pranger gestellt zu werden. Oder dass, wenn jemand Apartheid schreit, dass jemand direkt schreit und Antisemit ruft oder auch andersherum, ne, sozusagen. Also einfach da so eine gewisse Offenheit da war, auch mit diesen, in Anführungsstrichen, Trägerthemen und Begriffen auch umzugehen. Und dieses Mal geht es ja auch um die Polarisierung von Debatten, aber insgesamt der Debattenkultur, gar nicht spezifisch auf den Nahostkonflikt. Das heißt, es gibt so ein bisschen Zoom-out. Wir gucken insgesamt, was läuft nicht so gut, was läuft gut. Und zwei Ereignisse waren zur Zeit der Konzipierung dieser zweiten Ausgabe schon vorhersehbar. Einmal, dass Trump gewinnen wird und der Amtseintritt von Trump dann wenige Wochen her sein wird. Und die Bundestagswahl, naja, die war zu dem Zeitpunkt noch nicht eigentlich im Februar, aber es war ziemlich klar und absehbar, dass die AfD, das wissen wir ja schon, Wahlerfolge machen wird. Und so ist es auch gewesen. Das heißt, wir reden insgesamt über diese Frage von Debattenkultur. Auf der einen Seite wird moniert, J.D. Vance' Rede ist dafür exemplarisch.
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
Genau, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Es wird Zensur betrieben in Europa, in Westeuropa, in Deutschland. Und Desinformationen gehören irgendwie zur Meinungsfreiheit dazu. Und auf der anderen Seite, wobei es ist nicht ganz die andere, aber sagen wir so, also viele beschweren sich über die Debattenkultur. Und dann gibt es eben auch viele Stimmen, die sagen, ja, aber Rassismus und Antisemitismus und Sexismus wird gar nicht gebremst. Die Debatte ist voller irgendwie rassistischer und sexistischer Aussagen. Und wir müssen eigentlich regulieren und kontrollieren. So, und jetzt muss man überlegen, wie passen diese zwei, wenn man will, erstmal Kritiken zueinander. Und insofern sind das ungefähr so die Fragen, mit denen wir uns in den Thementagen auseinandersetzen. Und sie heißen ganz bewusst die Zukunft der Streitkultur, um ein bisschen auch zu überlegen, ja, ein bisschen auch an Visionen zu überlegen, was braucht es eigentlich? Wer muss vielleicht abrüsten und wie kann das funktionieren?
Die Politikwissenschaftlerin Sabah Nur Cima ist zu Gast in Vis-à-vis. Sie haben aufgrund ihrer Forschung einen Ruf bekommen. Der CSU-Innenminister Horst Seehofer hat sie in eine Expertenkommission berufen zum Thema Muslimfeindlichkeit in Deutschland. Der mutmaßlich neue deutsche Kanzler heißt Friedrich Merz. Da fallen einem natürlich als erstes zu diesem Thema Muslime in Deutschland auch Aussagen von den kleinen Paschas ein, die den deutschen Lehrerinnen nicht die Hand geben und sich nichts von ihnen sagen lassen. Wie ist denn bei Ihnen? Würden Sie Herrn Merz gerne mal beraten?
Sehr gerne. Ich könnte einfach den Bericht in die Hand drücken, den wir waren insgesamt 9 Personen, die diesen allerersten Bericht zu Muslimfeindlichkeit verfasst haben. Der ist ein bisschen lang, 400 Seiten. Ich vermute, dafür wird er die Zeit nicht haben. Aber ja, ich denke, wir sind alle gerne bereit, mit ihm darüber zu sprechen. Aber ich meine, man muss jetzt auch gar nicht nur an die kleinen Paschas denken. Also das ist ja der Ausdruck, den er in einer Talkshow, ich denke, das war bei Markus Lanz, verwendet hat, als er eben über Schule und ihre Probleme gesprochen hat. Ich meine, Merz war derjenige, der den Begriff der Leitkultur geprägt hat für die Politik wie sonst niemand. Und zwar vor 25
Jahren. Der ausschließende Begriff der Leitkultur, meinen Sie damit?
Genau. Der ausschließende Begriff. Ich meine, dass das etwas ist, was irgendwie zur DNA von Merz gehört. Ja? Also Leitkultur, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Und ein sehr, sehr defizitäres Bild von Muslimen und Migranten etc. Also das ist etwas, das bringt er ja wirklich mit und hat ordentlich und oft unter Beweis gestellt, was seine Haltung da eigentlich ist. Ja, wir stehen auf jeden Fall zur Verfügung. Ich bin gerne bereit.
wenn ich die Haltung, die aus Ihrem Buch und Ihren Interviews spricht, richtig deute, dann ist das, wir sind eine sehr bewusste deutsche, jüdische Einwanderer-Ehe. Sind Sie die Ausnahmeerscheinung in Deutschland oder sind Sie vielleicht sowas wie das Vorbild, das Role Model von morgen?
Wir möchten sehr ungern ein Vorbild sein. Wir machen so vieles falsch, ganz bestimmt. Unsere Ehe ist kein interreligiöses Projekt oder sowas, ne? Also ja, ich denke, das ist keine große Erkenntnis, wenn wir sagen, wir sind jetzt nicht ganz die Normalität, weil muslimisch-jüdische Paare, die gibt es auf jeden Fall. Nicht alle treten in die Öffentlichkeit, das muss man auch dazu sagen. Nicht alle möchten darüber reden. Aber insgesamt, glaube ich, müsste man schon auch ein bisschen mehr den Blick öffnen für die Migrationsgesellschaft, wie sie eigentlich gerade aussieht. Sie ist hybrider, als man denkt. Also es gibt sehr viele binationale, bireligiöse Ehen. Und das würde ich schon sagen, ist insgesamt etwas, worüber wir viel zu wenig reden. Wenn wir sagen, dass ein Viertel der jungen Generation inzwischen Migrationsgeschichte hat, dann ist es auch nur das, was wir eben zählen, was statistisch dazugehört. Ich glaube, die Gesellschaft, wie sie jetzt gerade in der Konstellation auch ist, sie wird noch viel, wenn man es jetzt ein bisschen platt formulieren will, sie wird noch viel bunter und gemischter werden. Und das wäre schön, wenn wir das viel mehr als Normalität begreifen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.